Welle Wieselburg, der Podcast für alle, die hören wollen, was Wieselburg bewegt. Herzlich willkommen zur neuen Episode von Welle Wieselburg. Heute zu Gast ist Magister Mario Kietzer, der neue Pfarrmoderator der Pfarre Wieselburg. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Wir freuen uns sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, jetzt nur wenige Wochen nach Ihrer Amtseinführung in Wieselburg und zu uns ins Podcaststudio kommen. Gleich vorweg eine wichtige Frage. Wie dürfen wir oder wie dürfen die Wieselburgerinnen und Wieselburger Sie nennen? Möchten Sie gerne Herr Pfarrer genannt werden oder Herr Pfarrmoderator?
Also ich würde es den Wieselburgern grundsätzlich gern selbst überlassen. Wenn Sie es wünschen, können Sie gerne Herr Pfarrer zu mir sagen.
Ja? Einen Unterschied zwischen Herr Pfarrer und Herr Pfarrmoderator?
Also es gibt schon einen Unterschied, denn der Pfarrer hat grundsätzlich größere Rechte nach dem Kirchenrecht. Und es werden aber in der Diözese zurzeit keine Pfarrer mehr ernannt, grundsätzlich. Es sei denn, man ist schon Pfarrer, dann wird man, wenn man wechselt, auch wieder Pfarrer, aber ansonsten wird man Pfarrmoderator. Ich denke, der Hintergrund ist einfach, dass ja im Moment überall, nicht nur in der Diözese St. Pölten, ganz viele Umstrukturierungsmaßnahmen stattfinden. Und da ist der Pfarrer, da hat eben der Pfarrer dann größere Rechte, wenn zum Beispiel darum gehen würde, dass ein Pfarrverband entsteht neu, dann könnte der Pfarrer sagen, also in dieser Konstellation übernehme ich das nicht. Da ist man dann als Pfarrmoderator schon ein bisschen anders dran,
möchte ich mal sagen.
Da ist man gebundener. Aber natürlich muss man es auch von der Seite der Diözese verstehen, denn es ist natürlich klar, dass diese Umstrukturierungsmaßnahmen irgendwie auch erfolgen müssen. Und das ist keine Angelegenheit der Diözese St. Pölten, sondern man sieht das grundsätzlich in Österreich, in Deutschland. Also das ist ein breites Phänomen.
Sie haben ja wirklich einen sehr spannenden Lebenslauf und darum würde ich gern einmal mit einer klassischen Vorstellung beginnen. Sie sind im deutschen Bundesland Brandenburg geboren und Kindheit und Jugend haben Sie in Berlin verbracht.
Ja.
Was führt an Berliner nach Österreich bzw. nach Wieselburg?
Also das ist ganz unspektakulär. Ich habe in Deutschland zwei Pfarrer gefragt, wo man Theologie studieren kann, am besten. Das ist interessant, einen Pfarrer habe ich gefragt in Hamburg und der hat gesagt, in Heiligenkreuz, also wenn man gute Theologie studieren möchte, dann geh nach Heiligenkreuz. Und der zweite Pfarrer war dann aus dem bayerischen Raum, das war von einem Exerzitienhaus, der hat mir auch nochmal diesen gleichen Tipp gegeben und so habe ich mein Studium in Heiligenkreuz begonnen. Ganz einfach.
Auf Empfehlung.
Auf Empfehlung kann man so sagen, richtig. Mhm. Ja. Ich bin aber dann eben nicht in Heiligenkreuz geblieben, nur 3 Semester und dann nach Rom gewechselt. Aber das konnte man natürlich zu dieser Zeit nicht wissen, wie sich das entwickelt, wie es im Leben immer so ist.
Ja klar. Ja. Was waren denn dann so die wichtigsten Stationen im Leben? Weil Sie sind ja nicht von vornherein Priester, das ist, ja, hat sich richtig. Ja alles erst entwickelt. Ne?
Ja. Also ich bin in Hennigsdorf geboren, das ist kein Dorf, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern es ist eine Industriestadt mit 25.000 Einwohnern. Es gab damals 30.000 Arbeitsplätze, es gab 2 riesige Betriebe. Also es war schon Magnet. Dort bin ich aufgewachsen und Hennigsdorf, wer sich ein bisschen auskennt, um Berlin herum, liegt im Nordwesten von Berlin, direkt an der Berliner Mauer. Das heißt, bin also direkt an der Berliner Mauer aufgewachsen und habe die Teilung Deutschlands auch hautnah miterlebt. Das war die Kindheit und Jugend. Und dann habe ich Ostdeutschland verlassen, noch vor dem Mauerfall, und bin dann zunächst in Stuttgart gelandet, habe mich dort kaufmännisch weitergebildet und habe dann als Geschäftsführer im Supermarkt- und Großhandelsbereich gearbeitet. Später bin ich dann nach Berlin zurückgekehrt. Und dann hat mich der Weg im Alter von 25 Jahren nach Schleswig-Holstein geführt und ich habe mich dort selbstständig gemacht im Großhandels-, Beherbergungs- und Restaurantbereich.
Und was war dann so schlussendlich der Weg, der Sie zur Kirche geführt hat?
Na, ich habe irgendwann gemerkt, dass mich irgendwas innerlich bewegt. So richtig beschreiben kann ich es auch nicht, aber ich habe gemerkt, dass irgendetwas raus will, dass irgendwas nicht stimmt. Und ich habe dann eigentlich mein Handeln überprüft, wie ich meine Betriebe geführt habe und was eigentlich der Fokus in meinem Leben war. Und ich habe dann festgestellt für mich, dass mein Fokus tatsächlich nur ausschließlich im finanziellen Bereich lag. Also ich wäre zum Beispiel nie auf die Idee gekommen zu heiraten. Das war überhaupt nicht im Fokus, sondern es ging ausschließlich um meine Betriebe. Obwohl ich eine Freundin hatte. Aber trotzdem war ich doch sehr fokussiert auf die materiellen Dinge. Und das ist irgendwann herausgebrochen und ich habe dann lange reflektiert. Es hat 2 Jahre gedauert und dann habe ich mich entschieden, alle Betriebe zu verkaufen. Und ich würde sagen, ich hatte auch eine Gottesbegegnung. Aber das ist natürlich relativ schwer zu beschreiben. Ja? Aber ich habe gespürt, plötzlich kam etwas in mein Leben, hat mich etwas ergriffen und dieses Etwas hat mir auch die Stärke gegeben, wirklich zu reflektieren und dann auch loszulassen. Denn das war ja mein Leben, das war mein ganzer Lebensinhalt.
Gibt es da irgendein Erlebnis, das vielleicht besonders prägend war, wo Sie dann gewusst haben, okay, der Weg in die Seelsorge ist der richtige für mich?
Also es war so, dass ich habe in meinem Garten gestanden vor meiner Villa. Im Eingangsbereich kann mich noch genau dran erinnern und da war wie so eine innere Stimme, die zu mir gesagt hat, Mario, studiere Theologie. Und das hat sich so wiederholt und so manifestiert. Und interessanterweise hat das auch nur dann 14 Tage gedauert und dann habe ich die Entscheidung getroffen. Und da wusste ich natürlich noch nicht wo.
Und jetzt hat sie der Weg nach Wieselburg geführt und Sie sind jetzt seit einigen Wochen hier. Wie haben Sie so die Stadt und die Menschen, die hier leben, bis jetzt kennengelernt?
Also ich habe die Menschen als sehr offen empfunden. Das muss ich sagen. Vom ersten Tag an, schon bei meiner Amtseinführung, als wirklich sehr, sehr offen. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe vor der Amtseinführung schon in der Woche eine Messe spontan gefeiert, eine Wochentagsmesse. Und da kamen die Leute nach der Heiligen Messe zu mir in die Sakristei, haben sich vorgestellt, haben mich begrüßt. Da habe ich gedacht, wo bin ich hier? Das habe ich noch nie erlebt. Also diese Offenheit, die hat mich fasziniert. Und auch die Willkommenskultur, muss ich sagen. So wie ich empfangen worden bin, das hat mich tief bewegt bei meiner Amtseinführung. Das war eine große Wertschätzung, so habe ich es empfunden.
Sie waren ja vorher woanders auch Priester.
Ja.
Im Waldviertel, glaube ich. Genau. Wie lange waren Sie dort?
Also ich war im südlichen Waldviertel, als ich zurückkam aus Rom von April 21 bis Ende August 23, also 2 Jahre. Also in den Pfarren Pöckstall, Münichreit, Neukirchen, Leimbach, Raxendorf, Weiten, Heiligenblut. Also schon ein größerer Bereich. Und ich muss sagen, dort hat es mir auch sehr gut gefallen. Die Menschen waren auch sehr offen und ja, es war eine sehr schöne Zeit. Und ich bin dann versetzt worden ins nördliche Waldviertel. In einen Pfarrverband, der neu entstanden ist mit 10 Pfarren. Und wir waren 2 Priester und das war natürlich eine Herausforderung, denn es war nicht möglich, dass in jeder Pfarre am Sonntag Heilige Messe gefeiert wird. Ja? Also das war schon eine herausfordernde Zeit, muss ich sagen. Und ich war froh, als mich die Diözesanleitung gefragt hat, ob ich hier nach Wieselburg kommen möchte.
Das heißt, jetzt haben Sie nur noch eine Pfarre.
Jetzt habe ich nur noch eine Pfarre und man kann sich dann einfach auch viel mehr auf die Seelsorge konzentrieren. Ja, man ist natürlich in 10 Pfarren auch viel verwaltungstechnisch engagiert. Sie müssen sich vorstellen, 10 Pfarrgemeinderatssitzung, 10 Pfarrkirchenratssitzung. Da bleibt dann für die Seelsorge nicht mehr so viel über, wenn man viel mit der Verwaltung beauftragt ist. Und die Seelsorge ist ja gerade dieses Nahesein an den Menschen. Das ist ja im Grunde genommen unsere Aufgabe, unsere allererste Aufgabe.
Schön, dass Sie das sagen. Das hat auch einer Ihrer Vorgänger, der Herr Pfarrer Dammerer, sehr intensiv betrieben und ist natürlich auch bei den Pfarrmitgliedern sehr gut angekommen.
Ja.
Also schön, wenn Sie das auch wieder so machen.
Ja.
Jetzt sind Sie ja schon seit einigen Jahren in Österreich.
Ja.
Gibt es da bestimmte Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland? Gibt es welche und wenn ja, wie erleben Sie das?
Ich glaube, die Österreicher sind gemütlicher als die Deutschen, wenn wir mal Bayern ausklammern. Und ja, es geht ja einfach etwas gemütlicher zu und ich habe auch das Gefühl oder ich habe das so erfahren, dass man anders miteinander umgeht.
Wie genau ist da der Unterschied?
Naja, ich denke so in unserer Gegend, in Berlin, Brandenburg oder so überhaupt in dem Bereich geht man. Ruppig ist vielleicht das falsche Wort, aber ich würde sagen, vielleicht nicht so mit dieser Wärme wie in Österreich.
Wollte ich gerade vorschlagen, etwas kühler vielleicht.
Ja, etwas kühler. Mhm. Ja. Und ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut. Ja, das ist sehr, sehr angenehm. Es macht das Zusammenleben einfach menschlicher. So empfinde ich es.
Sehr schön.
Ja.
Und Sie haben jetzt gesagt eben vorher, dass Sie sich auch mehr wieder auf die Seelsorgearbeit freuen.
Ja.
Was zählt für Sie noch zu den wichtigsten Aufgaben eines Pfarrers?
Also Papst Franziskus sagt ja immer, una chiesa in uscita, also eine Kirche, die hinausgeht an die Ränder. Das heißt eben die Heilige Messe zu feiern, die Liturgie zu feiern, das alleine ist selbstverständlich Quelle und Höhepunkt, aber es ist zu wenig. Ich glaube, es ist wichtig, dass man dass ich hinausgehe und dass ich die Lebensrealität der Menschen kennenlerne. Also ganz konkret, in welchem Lebensumfeld sie sich befinden. Zunächst einmal, dass man ein Gefühl bekommt für die Nöte der Menschen. Ja, in welcher Situation die Menschen überhaupt leben. Und das betrifft alle Altersklassen. Das heißt, Schule, Hochschule, Josephinum, ja. Und natürlich dann, sag mal, die Erwachsenen, also alles, was mit den Berufen zu tun hat. Ich bin jetzt zu einem Unternehmerstammtisch eingeladen. Auch das gehört für mich dazu. Einfach mal zu schauen, wie ist die unternehmerische Situation, mit welchen Problemen vielleicht haben Unternehmer auch zu kämpfen. Das hören wir ja immer wieder auch verwaltungstechnisch. Die Bürokratie ist so aufgeblasen. Also da einfach mal hinzuschauen. Und dann natürlich auch die älteren Menschen und ganz besonders die, die nicht mehr in die Kirche kommen können. Denn das waren ja die, die über Jahrzehnte die Kirche besucht haben. Das ist mir auch ganz wichtig, das in Angriff zu nehmen, einfach diese Menschen zu besuchen.
Mhm.
Ja.
Sie haben die Kinder angesprochen. Haben Sie auch vor, dass Sie in die Schulen gehen und eventuell auch als Religionslehrer tätig sind?
Also ich arbeite jetzt noch an meinem Doktorat und das lässt es zeitlich nicht zu, aber ich habe vor, mein Doktorat im Herbst zu beenden. Und dann, ich habe unterrichtet schon in der Volksschule und ich würde auch gerne unterrichten. Und meine Dissertation beschäftigt sich mit einem sozialethischen Thema. Das heißt, ich könnte mir durchaus auch vorstellen, neben der Religion Ethik zu unterrichten. Ja. Wirtschaftsethik vielleicht auch sogar. Genau. Und das ist für mich auch ganz wichtig, auch dort wirklich dran zu sein an den jungen Menschen, denn diese jungen Menschen werden unsere Gesellschaft später formen. Ja. Ja.
Wir befinden uns ja jetzt gerade so am Beginn der Fastenzeit.
Ja.
Was bedeutet für Sie persönlich Fasten?
Fasten bedeutet für mich mehr, als nur auf Nahrung zu verzichten oder zu sagen, ich verzichte vielleicht auf Schokolade oder auf Alkohol. Fasten bedeutet für mich persönlich, sich Zeit zu nehmen, sich einfach einmal zurückzunehmen und mal zu reflektieren, was tue ich eigentlich jeden Tag? Wie sieht mein Leben ganz konkret aus? Vielleicht auch mal zu meditieren, also die Augen zu schließen und wirklich mal zu schauen, wie läuft mein Tag, wie laufen meine Tage jetzt in der Fastenzeit? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Also abends einfach mal zurückzuschauen, wie war mein Tag, mit wem bin ich begegnet und wie bin ich demjenigen begegnet? Also diese innere Einkehr, zurückzukehren eben zu diesem innersten Raum, zu unserem Herz. Das habe ich mir selbst vorgenommen für diese Fastenzeit.
Ein guter Tipp, dass man sich ein bisschen mehr auf sich selbst besinnt.
Richtig, tatsächlich besinnt und wirklich reflektiert, was mache ich, wie lebe ich ganz konkret, weil in diesem rasanten Tempo, in dieser Zeit, in der wir leben, haben wir eigentlich kaum noch Zeit. Ja, und so viele Dinge laufen unbewusst ab. Und da einfach mal wirklich zu schauen, wie lebe ich? Mhm. Wie fruchtbar werde ich in meinem Leben ganz konkret an jedem Tag? In den Begegnungen und auch in dem, was ich tue. Macht mir meine Arbeit Spaß überhaupt? Und wenn nicht, was muss ich vielleicht tun, dass ich fruchtbar werde, auch in dem, was ich tue?
Würden Sie sagen, dass sich die Rolle der Kirche in der Gesellschaft stark verändert hat in den letzten Jahren? Und welche Rolle kann die Kirche überhaupt noch spielen in der Gesellschaft? Oder welche Rolle kann sie noch vermehrt übernehmen?
Wir befinden uns in der Säkularisierung. Die Säkularisierung ist weit fortgeschritten. Wir sehen, dass in bestimmten Gebieten, so möchte ich es mal formulieren, Menschen nicht mehr in die Kirche gehen, teilweise junge Menschen nicht mehr in die Kirche gehen, dass Kinder zur Erstkommunion gehen oder zur Firmung, aber im Grunde genommen erst bei diesen Höhepunkten bleibt und sie eigentlich sozial nicht richtig eingebunden sind. Früher war man sozial geächtet, wenn man nicht in die Kirche ging. Heute ist es manchmal schon so, leider, dass man sozial geächtet ist oder komisch angeschaut wird, wenn man noch in die Kirche geht. In Wieselburg ist es nicht so, das habe ich wieder erlebt, bei der Messe am Aschermittwoch. Da habe ich eher das Gefühl, dass es noch eine gewisse Ausgewogenheit gibt. Aber das ist eben, glaube ich, eher die Ausnahme. Und ich denke, wenn die Menschen spüren, dass man wirklich Interesse an ihnen hat, dass man sie tatsächlich seelsorglich begleitet. Und das ist nichts, das ist kein Automatismus, den man machen kann, sondern das ist etwas in der Begegnung, wie ich den Menschen als Pfarrer begegne, da glaube ich, wird es spürbar. Ist der Pfarrer mit mir? Geht der Pfarrer mit mir? Und wenn das spürbar ist, dann glaube ich, spielt Kirche auch eine Rolle, weil der Mensch sich dann wahrgenommen fühlt von der Kirche. Ich denke, das ist das Entscheidende.
Wie empfinden Sie das generell in den Gemeinden, jetzt auch durch diese Pfarrgemeinschaften, die sich da bilden? Es haben ja, glaube ich, auch die Priester dann zeitliche Schwierigkeiten, wirklich mit den Menschen mitzugehen, so wie Sie das formulieren. Wie könnte man das anpacken, dass das etwas machbarer wird oder dass die Leute da wieder aufmerksamer werden drauf?
Das Zweite Vatikanische Konzil von 1962 bis 1965 hat sehr stark und das erste Mal so deutlich das Volk Gottes betont. Und ich denke, wir brauchen eine lebendige Gemeinschaft, eine lebendige Gemeinschaft der Gläubigen. Das heißt, auch das Volk Gottes muss sich engagieren. Und ich denke, der Pfarrer muss auch ein Brückenbauer sein. Er wird vielleicht nicht mehr alles selbst erledigen können, in so einer Stadtgemeinde wie Wieselburg schon, aber auf dem Land wird es dann schon schwieriger, da kann er dann vielleicht nur noch zweimal im Jahr die älteren Menschen besuchen, an Ostern oder Weihnachten. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich habe auch festgestellt bei mir persönlich, es ist immer das persönliche Engagement. Und wenn man etwas machen möchte, wenn man sich Ziele setzt, wenn einem Dinge wichtig sind, dann findet man auch einen ganz persönlichen Weg, diese Dinge umzusetzen.
Welche Werte oder Botschaften liegen Ihnen besonders am Herzen?
Wenn wir in die Weltpolitik hinausschauen, dann sehen wir, glaube ich, dass die Liebe auf der Erde immer mehr erkaltet. Das sehen wir in der Politik. Das Interview von Präsident Trump und Präsident Zelensky, wie es in der letzten Woche gelaufen ist, ist eine Frage, wie wir eigentlich miteinander umgehen. Und das ist nur ein Aspekt, also dieses Interview. Aber grundsätzlich, wie wir auch in den sozialen Medien umgehen miteinander. Ich denke, ein liebevoller Umgang, sich eigentlich darauf zu besinnen, dass wir in Österreich, in Westeuropa doch im Grunde genommen alles haben. Und einfach mal reflektieren, was wirklich wichtig ist. Was wichtig ist und was wir eigentlich brauchen. Und sich vielleicht vorzunehmen, liebevoller miteinander umzugehen. Glaube ich, ist in dieser Zeit ganz wichtig. Auch die Frage, liebevoll umgehen bedeutet auch solidarisch sein. Ja? Solidarisch mit dem Nächsten. Egal welches Bedürfnis er hat. Vielleicht hat er einfach nur das Bedürfnis, ein kleines Stück unserer Zeit zu brauchen für ein Gespräch. Darin kann sich die Liebe ausdrücken. Also das ist im Grunde genommen, geht schon wieder so in Richtung Fastenzeit, einfach diese Besinnung. Ich denke, wir sind so viel abgelenkt heute in unserer Welt, auch durch die Medien insgesamt, durch die Möglichkeiten, die unsere Gesellschaft hat, die vielleicht vor 20 Jahren noch ganz undenkbar gewesen wären. Ja, vielleicht auch Corona hat wahrscheinlich auch etwas dazu gemacht, dass man sich nicht mehr begegnet in dieser Art und Weise. Ja, die Häufigkeit der Begegnung.
Das heißt, es hat ganz viel mit Empathie zu tun.
Ja.
Und das, wie kann man den Leuten das wieder mehr vermitteln, dass sie wieder empathischer werden?
Ich versuche es in der Predigt zum Beispiel. Also ich versuche es in den Begegnungen. Wie führe ich ein Trauergespräch? Also ganz, das ist auch eine Frage. Wie begegne ich den Trauernden dann? Mit welcher Empathie in diesem Moment? Aber auch bei der Taufe, bei der Hochzeit, ganz egal. Ich denke, wir können es nur durch uns selbst, durch unsere Haltung, durch das, was wir versuchen, bei aller Menschlichkeit, die wir haben. Das ist das Entscheidende.
Das heißt, als abschließend könnte man sagen, es ist dringend notwendig, dass die Menschen wieder ein bisschen mehr auf andere Menschen auch zugehen.
Richtig. Mhm. Dass sie einfach schauen, was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Brauche ich diese 100.000 Dinge um mich herum? Oder ist es nicht wichtiger, dass ich mir tatsächlich Zeit nehme, auch für mich persönlich mal zu reflektieren, für meine Familie? Brauche ich diese Dinge um mich herum, diesen Einfluss, diese Möglichkeiten? Wir haben heute im Grunde genommen unbegrenzte Möglichkeiten. Wir können heute überall, ja, hinfliegen. Also alles ist, so vieles ist möglich. Es wäre für zwei Generationen vorher eigentlich noch undenkbar gewesen. Uns geht's materiell sehr gut.
Das heißt einfach, die Balance hat sich ein bisschen verschoben.
Ja, ich glaube schon, ja.
Dann darf ich Sie noch einladen zu unserer traditionellen Schnellfragerunde. Also ich stelle eine kurze Frage und Sie antworten einfach das Erste, was Ihnen dazu einfällt.
Okay. Mhm.
Frühaufsteher oder Abendmensch?
Frühaufsteher.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Haben wir jetzt schon gesehen. Buch oder Podcast?
Buch.
Radfahren oder spazieren gehen?
Radfahren.
Berge oder das Meer?
Beides.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Orgelmusik oder eher moderne Lieder?
Ich würde sagen, auch beides.
Und für das erste Jahr in Wieselburg wünsche ich mir,
dass die Offenheit und Fröhlichkeit der Menschen so erhalten bleibt, wie sie jetzt ist. Ja.
Ja, dann sage ich vielen Dank, Herr Magister Kietzer, dass Sie sich heute Zeit für unser Gespräch genommen haben. Wir hoffen, dass Sie weiterhin eine schöne Eingewöhnung haben und dass Sie sich auch weiterhin hier wohlfühlen in Wieselburg. Vielen Dank auch wieder an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Seien Sie auch beim nächsten Podcast von Welle Wieselburg wieder mit dabei. Wir freuen uns auf Sie. Auf Wiedersehen.
Wieder schon. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Danke.